Viele Menschen leiden unter Übergewicht, Gicht, Osteoporose, Gelenk- und Gliederschmerzen, aber auch Stimmungsschwankungen und Depressionen. Und noch immer suchen sie Mittel und Methode, um die Symptome zu behandeln. Doch die Ursache liegt meist woanders und vielleicht gar nicht so weit weg. Warum Bitterstoffe so wichtig für unsere Gesundheit sind und wie wir sie einnehmen, darüber sprechen wir heute bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Jochen. Jochen Bischoff. Das ist ein schöner Name. Du bist Apotheker.
Jawohl.
Ich frage jetzt einfach ganz direkt, was hat dich Apotheker werden lassen?
Puh, Zulassungsbeschränkungen. Ich wollte ursprünglich in die Medizin gehen, aber da musste ich zu lange warten. Und als es dann nachher soweit war, war das erste Kind schon unterwegs. Und da habe ich dann doch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach genommen und bin dann bei der Pharmazie geblieben. Und heute, muss ich sagen, bin ich froh drum.
Du führst eine Apotheke?
Ich habe vor knapp 40 Jahren eine Apotheke gegründet und die führe ich heute noch, ja.
Und du hast aber auch eine eigene Manufaktur.
Im Rahmen des Apothekenbetriebes kann ja jeder Kollege, also jeder Apotheker kann ja im Rahmen seines Apothekenbetriebes eigene Medikamente herstellen. Natürlich nach bestimmten Regeln und Gesetzen. Das ist sehr genau alles definiert. Aber wir machen relativ viele Dinge selber.
Ja, also die Apotheker, die sind ja im Moment, also auch in dem ganzen Gesundheitsthema, ne, und die böse Pharma und die Medikamente und alles ist giftig. So ein bisschen haben die auch schon so einen schlechten Ruf. Wie gehst du damit um? Oder also identifizierst du dich damit und sagst, Mensch, tut mir eigentlich leid für unsere Berufsgruppe, aber das hat mit mir nichts zu tun?
Ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen differenzierter vorgehen, weil alles hat so seinen Sinn. Wenn ich im Krankenhaus liege, denke ich, muss ich froh sein um die Fähigkeiten, die pharmazeutische Industrie entwickelt hat. Weil für den Akutfall gibt es viele Medikamente, die hatten wir früher nicht und die Leute sind, früher wären die gestorben. Während heute kann über die moderne Medizin da vieles geregelt werden. Aber was wir da immer stärker aus dem Blickfeld verlieren, denke ich, ist einfach die Fähigkeit, so wie es unsere Großmütter und Urgroßmütter noch gehabt haben, zum Beispiel einer Kräuterapotheke als Hausapotheke zum Beispiel. Und was wir vollkommen aus dem Blickwinkel verloren haben, ist einfach die Fähigkeit zu erkennen, in welcher Art und Weise kann ich Vorsorge für meine Gesundheit betreiben, inwieweit kann ich Dinge vermeiden. Was ich immer zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn junge Mütter zu mir in die Apotheke kommen und sagen, mein Kind ist krank. Und wenn ich dann nachfrage, was es hat, ja, Fieber. Da wird Fieber als Krankheit betrachtet. Fieber ist aber eigentlich eine tolle Möglichkeit unseres Körpers, mit Infekten besser fertig zu werden. Natürlich, wenn das Fieber eine gewisse Gradzahl übersteigt, dann würde ich auch zu fiebersenkenden Mitteln greifen. Aber heutzutage junge Mütter, wenn das Kind also ganz, ganz leicht erhöhtes Fieber hat, dann wird schon was Fiebersenkendes gegeben. Was aus meiner Sicht also eher kontraproduktiv ist.
Na, inwieweit haben wir denn auch Ärzte und das ganze System mit erzogen, indem wir ja sagen, ich gebe die Verantwortung ab, gehe einfach irgendwo hin zum Doktor oder Apotheker und sage, ich habe das und das, gib mir schnell was, damit ich morgen wieder fit bin und zur Arbeit kann.
Es ist richtig, wir dürfen diesen Vorwurf, der ja heute gang und gäbe ist, dass es beim Arzt nur noch die 2-Minuten-Medizin gäbe und so weiter, dass dürfen wir nicht einer Berufsgruppe, sei es den Ärzten oder sei es auch den Apotheken, zuschieben, sondern das haben wir meine ich jetzt mal als Patienten, das haben wir selber schon zu verantworten. Wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft eine immense Spezialisierung durchziehen müssen. Und heute ist es als Auswirkung dieser Spezialisierung so geworden, dass ich heute zum Arzt gehe, wenn ich davon ausgehe, du bist da Arzt, dann gehe ich heute zum Arzt und sage, pass auf, Doktor, ich bin krank, mach du mich gesund. Mhm. Und das kann natürlich nicht funktionieren, außer der Arzt greift zum Rezeptblock und schreibt irgendwas auf. Es gibt so einen schönen Spruch, die pharmazeutische Industrie kümmert sich um deine Krankheiten, davon lebt sie. Kümmer du dich um deine Gesundheit, davon lebst du. Und den finde ich sehr, sehr passend und sehr, sehr wahr. Mhm. Ne?
Also du bist ja heute zu uns gekommen, weil du ein, ich sag mal, ein Herzensanliegen oder ein Interessengebiet hast. Ja, das sind die Bitterstoffe. Kann man das so sagen? Bitterstoffe? Das ist so dein Haupt.
Sagen wir mal, die Bitterstoffe sind jetzt sozusagen im Moment das heiße Thema. Aber ganz generell geht es um eine Stoffwechselsanierung. Bloß die müssen wir natürlich immer weiter optimieren, damit die Menschen überhaupt bereit sind, in diese Richtung zu gehen. Und dazu
Ja, aber wo fangen wir an? Menschen kommen zu dir in die Apotheke als Beispiel und sagen, ich habe Rücken, Gliederschmerzen. Was passiert dann? Wo setzt du an und sagst, ich berate und unterstütze die Leute in ihrem Prozess, dass sie bewusster werden?
Also viele der Erkrankungen, die du ganz am Anfang auch genannt hast, ob das jetzt Rückenschmerzen sind, Gelenkschmerzen, Osteoporose, wie auch immer man das nennen will, oder auch Übergewicht, sind ja bedingt dadurch, dass wir so leben, wie wir leben, dass wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren. Und wir werden ja sehr stark auch durch die Werbung gesteuert. Und wenn man sich mal unsere Standardernährung heute anschaut, die ist also ein bisschen fragwürdig. Wir versuchen, also soweit ich weiß, sagt die Statistik, dass nirgends die Lebensmittel so billig sind wie in Deutschland. Und wir leben so nach dem Motto von allem möglichst viel, aber möglichst billig. Und dass da natürlich die Qualität vollkommen auf der Strecke bleibt, verwundert nicht. Dadurch, dass aber die Qualität auf der Strecke bleibt, nehmen wir viele Stoffe zu uns, die sich einfach in unserem Körper dann ansammeln und den Körper verschlacken, der Körper übersäuert. Und da geht es darum, dass wir dieses ganze System wieder sanieren, sprich den Stoffwechsel sanieren. Das kann man im Prinzip mit ganz, ganz einfachen Mitteln machen. Allerdings, es braucht ein bisschen Zeit. Und diese Bitterstoffe, und da sind wir vor einiger Zeit mehr oder minder durch Zufall drauf gestoßen, die können diese Zeit deutlich verkürzen. Die Zeit dieser Stoffwechselsanierung. Hm. Und zwar einfach deswegen, weil unser Grundproblem ist ja, dass wir heute zu viele sagen wir mal im weitesten Sinne Kohlenhydrate zu uns nehmen. Und da gibt es viele Leute, die haben eine regelrechte Sucht nach Zucker. Es gibt verschiedene Theorien, warum und wieso, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so genau.
Aber ich finde das ganz spannend, wenn wir das kurz mal, weil sie schon vergiftet sind und die innere Programme oder parasitäre Geschichten das steuern. Oder also, was ist der Hintergrund, warum wir Zucker so wollen?
Vielfach wird also die Theorie geäußert, dass da Parasiten dahinter stehen, vor allen Dingen Pilze im Darm, die anscheinend sozusagen tatsächlich die Macht über uns übernehmen. Albert Schweitzer ist vielleicht noch ein Begriff, von dem gibt es aus seiner Jugend eine wunderschöne Geschichte. Damals gab es ja Zucker in diesen großen Mengen noch nicht. Die Zuckerraffinade ist erst erfunden worden, so um den Wechsel 1890 zu 1900, sowas rum. Und seitdem gibt es ja erst Süße in unserem Leben. Natürlich hat es auch vorher Honig oder es hat auch Rohrzucker und sowas gegeben, aber das war entweder mengenmäßig nicht darstellbar oder vom Preis her für große Bevölkerungsgruppen nicht darstellbar. Aber seit dem Raffinadeverfahren, seit es das Raffinadeverfahren gibt, ist Zucker ein Allerweltsartikel, da, wenn Sie das im Supermarkt kaufen, weiß nicht, wie viel der kostet, sagen wir mal einen Euro. Ne? Und seither kann Zucker eben auch in jeder beliebigen Menge hergestellt werden und er wird natürlich auch verarbeitet. Aber dieser weiße Zucker ist im Lebensmittelbereich der stärkste Säurebildner für unseren Körper. Und insofern geht es darum, dass wir das ganze System reduzieren müssen.
Das heißt also, wir müssen auf Zucker verzichten?
Das, glaube ich, ist schon mal der Kardinalfehler, den wir machen. Wenn wir anfangen, mit Verboten zu arbeiten, zum Beispiel, wir müssen auf Zucker verzichten, wir dürfen keinen Zucker mehr essen, das funktioniert nicht. Da können wir die Menschheitsgeschichte durchgehen. Na, wir fangen bei recht, Adam, ne? Und Eva an, mit dem Baum der Erkenntnis, oder gehen über Lohengrin bis hin zum Parkverbotsschild. Ein Verbot, habe ich das Gefühl, weckt in uns Menschen eine immense Kreativität. Und der Mensch ist wahnsinnig kreativ und er wird ein Argument finden, warum es ganz speziell wichtig, notwendig und sympathisch ist, dieses Verbot zu umgehen. Und dann wird in dem alten Schlendrian weitergemacht.
Also das heißt nicht das Verbot Zucker, sondern wir müssen an einer anderen Ebene ansetzen.
Wir müssen einen Weg finden und den, glaube ich, haben wir eben mit den Bitterstoffen gefunden, dass wir Süßigkeiten für uns uninteressant machen. Also ich bin in Kontakt gekommen mit diesen Bitterstoffen. Wir haben bei uns im Haus eine Ärztin praktizieren, die Frau Dr. Sandner. Die setzt Bitterstoffe ein zur Anregung der Leber-Galle-Tätigkeit. Und ich habe das also selber mal ausprobieren wollen, weil bei diesen Dingen, wo man kein Risiko eingeht, das probiere ich dann selber gerne mal. Und da habe ich festgestellt, dass mir Süßes nichts mehr bedeutet. Und ich war früher schon jemand, der gerne mal ein paar Löffel mehr Zucker in den Kaffee gegeben hat. Ich trinke heute den Kaffee schwarz und ohne Zucker. Aber das ist nur ein ganz kurzes Beispiel. Aber wir müssen einen Weg finden, dass wir gar kein Verlangen mehr nach Zucker haben. Und die Bitterstoffe machen das.
Was passiert denn da im Körper genau, dass das Verlangen weggeht?
Also ich habe da keinerlei wissenschaftliche Studien oder sowas. Aber es wird wohl so sein, dass die Bitterstoffe unser Innenleben so unattraktiv machen für die vorhin genannten Darmbakterien, Darmpilze, und dadurch ziehen sich diese Darmpilze zurück, sprich, die gehen mit dem Stuhl ab. Und in dem Moment, wo die nicht mehr da sind, wo die nicht mehr die Herrschaft über unser Handeln übernehmen, brauchen wir eben diesen Zucker nicht mehr.
Das heißt, diese Zuckersucht oder diese Zuckerlust, ja. Ist im Grunde, wird gesteuert wie so ein Programm von Parasitenbefall, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Aber wir sind ja dann noch nicht entsäuert, wenn das Hauptthema ist, weil das ist ja die Grundlage für neue Parasiten auch, oder? Die sind ja trotzdem im Organismus oder gehen die überall raus?
Ne? Sagen wir mal so, die Übersäuerung schwächt ganz allgemein unseren Körper, sodass wir natürlich bezüglich ja nicht nur Parasiten, sondern oder nehmen wir es auch unter dem Aspekt Parasiten, dass wir aber auch für Infekte und so weiter sehr, sehr anfällig sind. Ne? Wenn man sich ganz, mal nur als Beispiel, wenn man sich mal überlegt, die Hauptansteckungsmöglichkeiten für Hautpilze sind Sauna und Schwimmbad. Mhm. Wenn wir uns aber überlegen, wie viele Menschen gehen in die Sauna, wie viele gehen ins Schwimmbad und wie wenige stecken sich an. Mhm. Warum? Diejenigen, die sich anstecken, sind in irgendeiner Art und Weise, ich nenne es immer vorgeschwächt und dadurch offen für eine solche Infektion. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, wenn ich zum Beispiel Menschen habe, die wegen einer Fußpilzsalbe zum Beispiel zu mir kommen, dass es da nicht genügt, ihnen nur eine Fußpilzsalbe anzubieten. Die würde natürlich das Symptom beheben, ist ganz klar. Okay. Aber man muss auch fragen, wie sieht es aus mit deiner Ernährung? Wie schaut es aus mit der Übersäuerung? Und so weiter und so fort. Aber da tun sich dann natürlich Behandlungszeiträume auf, die viele Menschen gar nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Also ist die Übersäuerung die Grundlage für jegliche Entzündungen, Krankheiten, also alles, was wir an Symptomen haben, müssen wir uns fragen, sind wir übersäuert?
Ich kann nicht beurteilen, ob es für alle diese Geschichten zuständig ist, aber für einen Großteil bin ich der Überzeugung, ja.
Also sind wir eigentlich fast alle übersäuert, wenn wir nicht wirklich unsere Ernährung umgestellt haben? Und
probieren wir es doch einfach einmal. Das kann man ja ganz leicht selber feststellen. Man besorgt sich mal, da gibt es also dieses pH-Papier. Da besorgt man sich einfach mal einen Streifen und pinkelt da drüber. Und dann sieht man das. Wenn der Streifen hell bleibt, ist man übersäuert. Wenn er dunkel wird, ist es in Ordnung. Muss man bloß vorsichtig sein, weil diese Dunkelfärbung kann zum Beispiel auch durch Magenmittel verursacht sein, die natürlich auch Basen wieder ausscheiden. Und dann wird also dieser Streifentest sozusagen verfälscht. Aber in dem Moment, wo man ein Magenmittel nimmt, ist man sowieso schon übersäuert. Weil sonst hätte man ja diese Magenprobleme nicht.
Ne? Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Bitterstoffen zurückkommen, einfach ab sofort, ja, wenn man, nehmen wir mal an, man ist übersäuert, man hat diesen Test gemacht, dann ab sofort Bitterstoffe zu sich nehmen, morgens am besten nach dem Aufstehen gleich.
Ja, ich würde einfach mal vorschlagen, sich einfach mal die Frage zu stellen, bin ich ein sehr Süßer? Wenn ich das nicht bin, also an dem Lächeln sehe ich jetzt gerade, wir haben das ein bisschen falsch verstanden, ne?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich so gerne Schokolade esse. Ja, aber es wird weniger nach meiner Dr. Probst-Entgiftung, die ich gemacht habe, diese Schwefelkur.
Ja. Ja.
Und seitdem habe ich dieses Verlangen nach Süßigkeiten nicht mehr.
Ja, aber das ist das beste Beispiel. In dem Moment, wo wir unser Innenleben sozusagen in Ordnung gebracht haben, haben wir nicht mehr dieses Süßverlangen.
Ne? Gut, aber diese Bitterstoffe, was sind denn Bitterstoffe genau? Wo finden wir sie? Wie können wir sie einnehmen?
Das sind Kräutermischungen, ganz simple Kräutermischungen. Also in unserer Bitterstoffmischung beispielsweise, wo haben wir es jetzt? Wermut zum Beispiel ist drin. Absinth ist drin.
Also haben Sie da ein Produkt, was Sie selbst herstellen, wo Sie sagen, in dieser Verpackung ist jetzt sind so und so viel Kräuter drin oder Gewürze oder was auch immer, die wie Bitterstoffe
sind? Im Prinzip sind es ja die alten Gewürze. Der ganze Gewürzhandel ist ja entstanden aus dem Bedürfnis heraus oder aus der Notwendigkeit heraus, Parasiten in den Griff zu kriegen. Und da haben sich schon im Mittelalter über die Kaufleute, dieser ganze Gewürzhandel war ursprünglich ein Heilmittelhandel. Dass man damit auch die Schmackhaftigkeit von Speisen verändern kann, das ist ja erst ein Produkt der Neuzeit oder das hat sich erst mit der Zeit so entwickelt. Aber genau diese Gewürze sind es, die wir heutzutage in jeder Küche verwenden, die dazu führen, dass Parasiten ausgetrieben werden. Bloß heute ist es so, dass zum Beispiel auch Gemüse, das von Haus aus Bitterstoffe enthält, Chicory beispielsweise, dem wird es ja aberzogen, abgezüchtet.
Ja, weil wir wollen eigentlich immer nur gut schmeckendes oder angenehm
natürlich,
schmeckendes. Und
natürlich.
Wenn man. Ja. Aber was empfehlen Sie denn? Also inwieweit spielt denn da auch die Darmsanierung? Also ist das denn auch gleichzeitig, wenn die Parasiten rausgehen? Nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt die Bitterstoffe, Parasiten werden entsorgt.
Also der erste Schritt, wenn man jemand ist, der sehr gern Süßes isst, ist natürlich solche Bitterstoffe. Wir haben da also eine Mischung. Wir nehmen die von der Frau Dr. Sandner bei uns im Hause. Da mischen wir, ich glaube, das sind sieben Kräuter, die fein gemahlen werden, gemischt sind und die nimmt man ein. Nachdem wir da mal einen Zwischenfall hatten mit Verschlucken und solcherlei Sachen, geben wir noch eine Bitterstofflösung dazu, mit der einfach die Oberfläche dieser Bitterstoffe, dieses Pulvers beträufelt wird, damit da nichts mehr fliegt, damit man sich nicht verschlucken kann. Und dann wird es einfach eingenommen und im Mund verteilt.
Also gegurgelt oder gespült?
Ja,
oder,
nee, das ist also durchaus erst einmal gewöhnungsbedürftig, das ist, muss ich zugestehen. Das ist so ein Barz. Ne? Aber das verteilt man dann im Mund und diese Behandlung des Mundraumes ist deswegen wirksam. Wir könnten natürlich gleich mit Bitterstoffkapseln anfangen, aber eine Kapsel, die kann im Prinzip erst ab hier wirken. Der erste Siedlungsort, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Pilze tatsächlich das auslösende Moment sind, der erste Siedlungsort für Pilze ist aber der Mund. Das heißt, wenn wir den Mundraum nicht behandeln, dann haben wir zwar von hier bis zum Ausgang alles pilzfrei, aber vom Mund her siedelt das Ganze natürlich sehr schnell wieder durch. Deswegen ist es so notwendig, auch den Mund zu behandeln. Und da muss man einfach mal über diesen Schatten springen und muss eben diesen Bart mal ein paar Tage mit diesem Bart ein paar Tage den Mund behandeln. Und dann wird es also einfach im Mund so umeinander geschoben und dann geschluckt. Und diese Bitterstoffe sorgen dann dafür, dass sich die Pilze sozusagen unwohl fühlen und dann mit dem Stuhlgang abgehen.
Also was an Bakterien kann man denn da entfernen? Also sowas wie Borrelien und so, die sind ja auch sehr, sehr intelligent. Die verstecken sich ja richtig im System, im Körper.
Das ist dann ein anderes Thema, aber ich glaube, das würde zu weit führen, wenn wir das heute behandeln. Auch da gibt es gute Möglichkeiten.
Sind Pilze, Würmer?
Also mit dieser Bitterstoffkur primär jetzt erstmal Pilze. Auch Würmer werden zum Beispiel mit Bitterstoffen gerne behandelt. Aber ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil das würde sonst zu weit führen. Aber wenn wir diese Pilze rauskriegen, das wäre schon mal ein erster guter Schritt. Und wenn wir dann dieses Bedürfnis nach Süßem nicht mehr haben, dann kann man mit dieser Stoffwechselkur beginnen. Und da ist natürlich tatsächlich der erste Schritt einmal auch den Darm zu stabilisieren. Mit sehr guten Darmkeimen, die man einfach in Form von Kapseln zu sich nimmt oder auch gibt's auch Tropfenpräparate, um die Darmflora ganz, ganz grundsätzlich wieder aufzubauen.
Muss man das nicht eigentlich vorher machen schon, dass der Körper stabilisiert ist, um überhaupt erstmal zu entgiften? Verliert man da nicht so viel Kraft? Es gibt so verschiedene Meinungen, ne? Erst Aufbau und dann raus oder erst raus und dann wieder Aufbau. Was ist Ihre Erfahrung?
Also ich denke, da würden wir jetzt um den Bart des Propheten streiten. Wir machen also zuerst diese Bitterstoffkur. Mhm. Dann der nächste Schritt wäre dann die Darmsanierung. Wobei, das ist eine ganz, ganz schnelle Sache. Also das kriegen wir...
Was genau machen Sie denn da?
Bei 90%, 95%, 98% unserer Patienten kriegen wir das mit einem ganz normalen Handelspräparat in 20 Tagen hin. Mhm. 20 Tage, circa 20 Euro. Das ist also auch kein großartiger Aufwand. Bloß machen muss man es halt. Ne? Und vor allen Dingen, diese Darmsanierung, die würde natürlich elendiglich verpuffen, wenn man nicht das ganze System dann auch in Ordnung bringt. Und da sind wir dann bei der Entsäuerung. Mhm. Bloß für die Entsäuerung, da muss man einfach zugrunde legen, das dauert eine Zeit. Weil es sind selten junge Leute, die kommen und fragen, wie mache ich das? Weil bei denen, da würde das ganz schnell gehen. Hauptsächlich kommen die Leute 50, 60, 70 und da haben wir einfach 40, 50, 60, 70 Jahre Zeit gehabt, solche Säuren und Schlacken in unserem Körper anzusammeln und die kriegen wir nicht von heute auf morgen raus. Sprich, da brauchen wir Zeit. Und da kann man vielleicht sagen, so ganz, ganz grob einmal gerechnet, für jedes Lebensjahrzehnt so einen knappen Monat. Also wenn ich 60 bin, dann heißt es so vielleicht 5, 6 Monate. Nicht? Und da sind eben die Leute zu wenig bereit. Aber das können wir dann wiederum dadurch, dass wir über die Bitterstoffe den Nachschub an Säuren reduzieren, verkürzen wir da natürlich ein bisschen die Zeit. Und deswegen, denke ich, sind die Bitterstoffe auch so wichtig.
Und sollte man die dann täglich einnehmen?
Die Bitterstoffe würde ich über eine gewisse Zeit täglich einnehmen. Also dieses Pulver, mal 1, 2 Wochen vielleicht, morgens und abends. Und dann kann man ja anschließend mit Kapseln weitermachen.
Und haben die vielleicht noch eine andere Wirkung? Also auch Gesundheits-, also nicht nur, dass die Parasiten sozusagen sich nicht mehr wohlfühlen, sondern auch so heilende Wirkung?
Also für verschiedene Symptome auch, die Bitterstoffe sind ja bekannt.
Heilmittel sind.
Ja, die Bitterstoffe sind ja bekannt, dass sie auch Lebergalle anregen. Von daher haben sie sicherlich auch diverse heilende Wirkungen. Aber allein diese Stoffwechselsanierung, betrachten wir doch mal bloß das, was wir sprachlich auch mit dem Stoffwechsel in Verbindung bringen. Stoffwechselbedingte Degenerationserkrankungen. Ne? Das sind ja all diese Punkte, die du vorhin aufgezählt hast, Gelenkerkrankungen, Rückenschmerzen, Verspannungen, Muskelkater, Osteoporose, Übergewicht und so weiter und so fort. Und ich denke auch, dass das auch psychische Erkrankungen durch solche Faktoren begünstigt werden.
Ja, aber die Menschen müssen natürlich auch offen sein. Und ich sage immer, da wo die Abwehr am größten ist, ne, ist ja oft so, dass das wirklich dann der Fall ist. Weil je mehr die Abwehr ist, umso mehr kann man davon ausgehen eigentlich, dass es da mit einem zu tun hat.
Das ist ja in der Praxis mein großes Problem. Ich sehe bei vielen Leuten, die zum Beispiel mit Gelenkerkrankungen kommen, sehe ich, dass es relativ einfach machbar wäre, das in den Griff zu kriegen.
Viele nehmen doch jetzt MSM, dieser organische Schwefel. Ja. Ist das jetzt auch ein Bitterstoff?
Nee.
Weil das ist keiner.
Nee. MSM ist natürlich an vielen enzymatischen Vorgängen beteiligt und hat da ohne Zweifel auch tolle Wirkung. Ne? Aber das ist dann schon wieder ein würde ich mal sagen, auch ein Aufbauschritt. Weil durch diesen Schwefel werden ja viele Entzündungsprozesse werden dadurch ja aktiviert und Entzündungen schneller abgebaut.
Gut, aber die meisten haben ja Schmerzen. Die wollen ja eigentlich als erstes, dass die Schmerzen weggehen. Und jetzt erstmal mir anzuhören, oh, jetzt muss ich das noch und das dauert eine Weile.
Nee, man kann ja durchaus zweigleisig fahren. Ich meine, bei so starken Schmerzen ist es ja durchaus auch sinnvoll, eventuell mal zu einer Schmerztablette zu greifen. Ne? Bloß, stell dir mal vor, du baust ein Haus und baust da, wie es jetzt ja neue Vorschrift ist, so eine Feuermeldeanlage und Rauchmelder und sowas mit rein. Und plötzlich geht, wenn du in diesem Haus wohnst, der Feuermelder los. Was macht man? Man schaut, ob es brennt. Und dann schaltet man aus. Im Prinzip ist Schmerz nichts anderes als ein Feuermelder. Der Schmerz signalisiert uns, dass da irgendwo was nicht in Ordnung ist.
Ja gut, aber viele sind ja schon so vergiftet, auch von jahrelangen Medikamenten und. Also die wollen natürlich dann auch nichts mehr nehmen, was irgendwie, ja, Schmerztabletten, ja, gut, und so, die haben die Nase voll.
Die Leute, die die Nase voll haben, die sind ja schon sozusagen auf einem guten Wege. Die beschäftigen sich ja schon mit Alternativen. Die werden zum Beispiel auch am ehesten bereit sein, solche Entgiftungen, Entschlackungen, solche Stoffwechselsanierungen auch zu machen. Plus das, warum sind Schmerzmittel der meistverkaufte Artikel in deutschen Apotheken? Das muss irgendeinen Grund haben. Viele Menschen haben Schmerzen, aber sie wollen eben mit dem Schmerzmittel den Schmerz betäuben. Um die Ursache wollen sie sich nicht kümmern.
Aber wo setzt du denn da an? Da kommen die Menschen zu dir in die Apotheke. Nimmst du dir dann wirklich die Zeit, da wirklich eine halbe Stunde und auch wirklich bis ins Detail da das zu erörtern? Weil es sind ja auch oft noch andere Faktoren, die da reinspielen.
Also sagen wir mal so, ich kann nur ein Angebot machen. Wenn die Leute reinkommen und wollen ein Schmerzmittel haben, die kriegen ihr Schmerzmittel, aber sie kriegen von mir auch Informationen, sowohl mündlich wie auch schriftlich, dass es Möglichkeiten gibt, auch die Ursache zu behandeln. Und dass es notwendig ist, die Ursache zu behandeln.
Und wie reagieren da die Menschen drauf in der Regel?
Sehr unterschiedlich. Viele schauen als erstes auf die Uhr und sagen, ich muss zur Arbeit. Es kommt aber vor, dass zum Beispiel, ich sitze am Chiemsee, da haben wir sehr viele Urlauber. Es ist durchaus schon vorgekommen, dass Leute kommen und sagen, ich war mal vor 8 Jahren bei Ihnen und da haben Sie mir erzählt. Jetzt sind Sie soweit. Da hat es 8 Jahre gedauert. Es ist ja eine Sache, die hier oben stattfindet. Und die muss einfach durch die Gehirnwindungen erstmal durchgehen. Und wenn sie da angekommen ist, wo sie wirkt, dann kommen die Leute. Aber sagen wir mal, der Prozentsatz ist sicherlich nicht sehr hoch.
Inwieweit war das denn bei dir persönlich auch so ein Bewusstseinsprozess, dass du gesagt hast, du bist ja auch irgendwann auf den Weg gekommen. Wo war da der Hauptpunkt, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt andere Wege? Ich steige jetzt aus dieser Spezialisierung und ich mache jetzt nur die Medikamentenvergabe und ich bin eben anderer Apotheker.
Nee, nicht anderer Apotheker, aber ich glaube, jeder von uns hat so irgendwo seinen Moment, wo sich Änderungen ergeben. Und ich bin zum Beispiel Asthmatiker und war mit 40 Jahren nicht mehr in der Lage, in den zweiten Stock zu Fuß raufzugehen. Ich habe damals im Haus der Apotheke gewohnt, 2 Stockwerke höher. Und da musste ich den Fahrstuhl nehmen. Mit 40 Jahren, das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann habe ich zugegebenermaßen auch nicht ganz freiwillig, eben eine solche Stoffwechselsanierung mal gemacht. Ich habe mich dann halt belesen und informiert und habe dann eine solche Stoffwechselsanierung gemacht. Jetzt ist es 30 Jahre her, leistungsfähig, ich meine, man darf nicht einen 100-Meter-Lauf von mir verlangen, das funktioniert nicht. Aber jetzt im Urlaub, also wir haben zum Teil knackige Touren gemacht, überhaupt kein Problem. Also was mir diese Stoffwechselsanierung an Leistungsfähigkeit und dadurch natürlich auch Lebensfreude, Energie, Zufriedenheit und so weiter gebracht hat, ich kann es gar nicht beschreiben.
Wie oft sollte man das denn eigentlich machen? So einmal im Jahr oder woran merkt man überhaupt, dass man wieder eine braucht? Nehmen wir an, wir haben jetzt erfolgreich eine Bitterstoffkur und Stoffwechselaktivierung hinter uns und noch eine Darmsanierung. Müssen wir das regelmäßig machen oder sind wir dann auf einem Stand, dass wir sagen, wir könnten rein theoretisch auch Dreck fressen und es würde trotzdem uns gut gehen?
Sagen wir mal so. Die Frage, wann ist sowas überhaupt notwendig, die kann ich ganz leicht an mir selber feststellen. Also zum Beispiel ein Ungleichgewicht des Stoffwechsels zeigt sich, eine Möglichkeit wären Blähungen. Eine andere Möglichkeit wären Zahnfleischbluten. Eine dritte Möglichkeit wäre ein Zuschwellen der Nasenschleimhäute. Vor allen Dingen auch nachts. Da gibt es also viele, oder Hautprobleme. Hautprobleme sind im Prinzip nichts anderes als ein schlecht funktionierender Stoffwechsel. Ne? Mhm. Oder nicht Hautprobleme ganz allgemein, aber viele Hautprobleme, sagen wir mal so. Das einfach mal zu der Frage, wann muss ich überhaupt daran denken, sowas zu machen. Dann, wie häufig mache ich sowas? Also ich persönlich mache zum Beispiel diese Darmsanierung mit der ganzen Familie einmal im Jahr. Aber wie häufig ich sowas machen muss, hängt natürlich auch davon ab, wie geht es dann weiter. Denn wenn wir uns mal überlegen, warum haben wir all diese Schwierigkeiten zumindest einmal gehabt, dann ja deswegen, weil wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren, weil wir so leben, wie wir leben. Stress zum Beispiel ist ein extremer Säurebildner. Ne? Aber auch da gibt es Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen.
Wie den Stress?
Den Stress, ja. Aber wenn wir natürlich auch ernährungsmäßig uns da ein bisschen belesen und das auch ein wenig verändern, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel mal dieses weniger Süßigkeiten, gar nicht mal Süßigkeiten, sondern alles, was Kohlenhydrate bildet. Ne? Brot zum Beispiel. Mhm. Es gibt seit einigen Jahren ein ganz hervorragendes Buch, Die Weizenwampe. Mhm. Da kann man erst einmal sehen, wie viel Zucker zum Beispiel Weizen freisetzt. Nicht? Oder wenn wir rein mal in unsere Sprache gehen, wenn wir von Zucker reden, fällt im selben Atemzug ja auch der Begriff Insulin. Und dann heißt es immer so schön, ja, wenn wir Zucker zu uns nehmen, sprich der Blutzuckerspiegel ansteigt, wird Insulin freigesetzt und das Insulin baut Zucker ab. Mhm. Das klingt so wunderbar, es baut Zucker ab. Wenn wir das mal wirklich faktisch ausdrücken würden, Zucker können wir ja nicht einlagern. Dazu muss der Körper das erstmal in Fett umwandeln. Sprich, Insulin baut Zucker in Fett um und presst es in die Fettzellen rein. Und wenn wir das so ausdrücken, dann haben wir da auch wirklich einen Grund, weswegen wir weniger Zucker essen sollten. Ne? Aber
viele würden jetzt auch wieder sagen, woher bekomme ich denn dann meine Kohlenhydrate, meine Kraft, ja? Wenn ich jetzt auf Brot und andere Kohlenhydrate verzichte?
Es gibt viele, viele Möglichkeiten von langfristig freigesetzten Kohlenhydraten, die da eigentlich kein Problem wären.
Ne? Welche sind das zum Beispiel?
Also wenn man gleich mal das Optimale nennen wollte, Vivo Salvia, Chia. Es gibt auch Getreidearten, Quinoa. Eine ganz gängige Alternative wäre Dinkel auch. Wobei man natürlich nicht jetzt vom Weizen auf Dinkel umsteigen sollte, sondern einfach eine Mischernährung. Aber das Grundproblem, denke ich, ist einfach mal, dass wir uns mit Ernährung überhaupt einmal auseinandersetzen. Wenn man mal mit offenen Augen durch einen Supermarkt geht, da sind Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Regal kilometerweise, das stimmt nicht, aber regalmeterweise sind da Weizenprodukte. Einfach auch deswegen, weil der Weizen ganz, ganz billig herstellbar ist. Weizen kann extrem billig angeboten werden, wenn Sie Obst zum Beispiel nehmen. Das ist arbeitsintensiv. Das kann nicht so billig angeboten werden, ne? Von der Lagerhaltung und so weiter mal ganz abgesehen. Aber wenn wir zum Beispiel unsere Ernährung qualitativ verbessern und auch von der Zusammensetzung her verändern. Wir essen zum Beispiel bei uns relativ selten nur noch Fleisch. Wir sind keine Vegetarier, aber wenn wir Fleisch essen, dann vom Feinsten.
Hm. Ne? Ansonsten also eine Mischkost. Ja. Und in Maßen, aber vor allem geht es ja auch um die Bewusstwerdung, dass Körper, Geist und Seele zusammengehört. Ja, und dass wir alle Faktoren mit einbeziehen müssen, um natürlich auch gesund zu werden. Also nur das, eine Seite reicht auf Dauer natürlich nicht. Ab irgendeinem Punkt müssen wir in die Tiefe gehen.
Das ist natürlich ein Punkt, den kann ich als Apotheker nicht abdecken.
Nee, genau, ne? Aber unabhängig davon, Jochen, bist du ja schon in einer so wichtigen Arbeit unterwegs, weil du machst aufmerksam und du bringst ja auch Welten zusammen, indem du...
Ich versuch's.
Ja, und das ist auch wunderschön zu sehen, zu hören und ich finde, es ist unwahrscheinlich wichtig auch. Wir sind leider schon am Ende mit unserer Sendung, aber ich möchte gerne noch etwas Wichtiges sagen, und zwar die Apotheke Grabenstedt am Chiemsee. Du hast hier sowas Wunderschönes drauf stehen, das würde ich gerne vorlesen. Es ist nicht notwendig, immer an eine Entsäuerung zu denken, aber Sie sollten es immer öfter tun. Das spiegelt eigentlich wirklich das, was heute der Inhalt dieser Sendung war. Ja. Und ich danke dir von Herzen, weil ich glaube, das Thema ist wirklich wichtig, dass du da warst.
Ich sage vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war wieder für euch alle auch sehr informativ und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also bis dann, tschüss und bis bald.